Februar 2020 hatte ich die Gelegenheit, im Rahmen einer Studienreise das biblische Sichem, heute heißt die Stadt Nablus, zu besuchen. Die Stadt Sichem befindet sich am Fuß des Berges Gerizim. Das ist der heilige Berg für die Samaritaner. Über dem Jakobsbrunnen, an dem Jesus mit der Samaritanerin in Johannes 4 das Gespräch über den wahren Ort der Anbetung geführt haben soll, ist heute eine orthodoxe Kirche errichtet. Der Brunnen, der steht in der Krypta der Kirche. Und dort habe ich eine Ikone gesehen, ein heiliges Bild der Orthodoxen. Und diese Ikone zeigt den Erzvater Jakob am Fuße der Himmelsleiter. Und an der Spitze der Himmelsleiter ist Jesus Christus. Der Erzvater Jakob ist, so stellt es das Bild dar, Christus begegnet. Das erinnert natürlich an das Zwiegespräch Jesu mit einigen Juden in Johannes 8, wo Jesus sagt: Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Und darauf fragen ihn seine Gesprächspartner: Du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Und Jesus spricht: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Vielleicht sogar noch deutlicher wird Johannes in Kapitel 12. Jesus zitiert dort ein Jesaja-Wort aus Jesaja 6, der Berufungsgeschichte Jesajas, wo er vor dem Thron Gottes steht. Und dann schreibt Johannes dazu: Das hat Jesaja gesagt, weil er seine Herrlichkeit sah und redete von ihm. Johannes geht also davon aus, dass derjenige, der da bei der Berufung von Jesaja auf dem Thron Gottes sitzt, Jesus Christus ist. In der alten, in der mittelalterlichen und auch in der reformierten Kirche ging man selbstverständlich davon aus, dass Jesus Christus im Alten Testament gegenwärtig und am Werk war. Auch die sakrale Kunst zeugt davon. Erst in der Neuzeit ging diese Überzeugung zunehmend verloren. Dies hängt meines Erachtens mit einer Verschiebung der Christologie, des Verständnisses, wer Christus eigentlich ist, zusammen. Im Zuge der Aufklärung kam ganz und gar der historische, der geschichtliche Jesus in den Blick, Jesus als Mensch, während die Gottheit Jesu als ein metaphysisches Konstrukt oder als eine mythologische Rede einer existenziellen Glaubenserfahrung theologisch immer mehr in die Bedeutungslosigkeit verschwand. Wenn ich in diesem Vortrag nun über Christus im Alten Testament spreche, so möchte ich zunächst gedanklich unterscheiden zwischen der Frage nach der Menschheit Jesu und der Gottheit Jesu. Es ist klar, dass der Mensch Jesus von Nazareth vor dem Weihnachtsgeschehen nicht existiert. Er kommt darum auch im Alten Testament nie vor. Und wenn man in einer Konkordanz nach Jesus Christus oder nach Jesus von Nazareth sucht, dann wird man nicht fündig im Alten Testament. Wenn Menschwerdung Jesu und auch sein Leiden im Alten Testament vorkommen, dann als Verheißung, als Prophezeiung, und in diesem Sinne wird gerne Jesus dann auch als die Erfüllung bestimmter alttestamentlicher Prophezeiungen verstanden. Es wäre ein Thema für sich, der Frage nachzugehen, in welchem Sinne und in welchen alttestamentlichen Texten das Kommen von Jesus, seine Menschwerdung, sein Leiden, sein Kreuzestod, seine Auferstehung angekündigt werden. Man spricht dann gerne von messianischen Texten, das sind Texte, die wir an Weihnachten oder an Karfreitag in der Kirche hören. Sie kündigen das Kommen des Messias und seinen Lebens- und Leidensweg an. In der Zeit von Jesus stellt sich dann die Frage, ob er dieser Jesus von Nazareth wirklich der verheißene Messias war. In diesem Vortrag möchte ich aber stärker nach der Gottheit Jesu fragen. Was bedeutet es für das Verständnis des Alten Testaments, wenn man sich dem Bekenntnis, das die Ost- und Westkirchen teilen, die katholischen, die evangelischen, die Landes- und Freikirchen, dass nämlich Jesus Christus nicht nur wahrer Mensch, sondern auch wahrer Gott ist? Was bedeutet es, wenn man glaubt, dass Jesus zwar seiner Menschheit nach in alttestamentlicher Zeit noch nicht existiert hat, seiner Gottheit nach aber eben sehr wohl? Mein erster Punkt, die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Wer das Alte Testament vorurteilsfrei liest, wird nicht so leicht auf die Idee kommen, dass der Gott, der die Welt geschaffen hat, der Israel aus Ägypten befreit hat, der den König David berufen hat, der seine Herrlichkeit im Tempel Salomos wohnen ließ, dass dieser Gott Vater und Sohn in sich vereint. Mit anderen Worten, wenn wir lesen, dass Abraham oder Jakob Gott begegnen oder dass Jesaja oder Hesekiel vor dem Thron Gottes stehen, dann denken wir beim Lesen des Alten Testaments nicht an Jesus Christus. Das bedeutet, wenn Jesus Christus als Sohn Gottes im Alten Testament schon anwesend ist, dann ist das nicht offensichtlich, sondern es ist verborgen. Und sofort kann man sich fragen, ist es denn nicht willkürlich, wenn Jesus behauptet, er sei Abraham begegnet, wenn Johannes behauptet, Jesaja habe die Herrlichkeit Jesu gesehen, wenn die orthodoxe Kirche an der Spitze der Himmelsleiter Jesus Christus abbildet? Wenn wir die alttestamentlichen Texte lesen, finden wir davon jedenfalls nichts. Im Lukasevangelium lesen wir die Geschichte von den Emmausjüngern. Jesus wurde gekreuzigt, die beiden Emmausjünger sind unterwegs von Jerusalem nach Emmaus. Sie sind traurig, sie sind verzweifelt. Zwar behaupten einige, Jesus sei von den Toten auferstanden, aber die beiden können das nicht glauben. Nun kommt ein fremder Mann zu ihnen und fragt sie, worüber sie gerade sprechen. Da erzählen sie ihm die Ereignisse rund um den Tod Jesu und warum sie so traurig sind. Und dieser fremde Mann sagt zu ihnen: O ihr Toren zu trägen Herzen, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und der Evangelist Lukas schreibt dann dazu: Er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Sie kommen dann zusammen nach Emmaus, und als es Abend wird, will der Fremde sich von ihnen verabschieden. Die Emmaus-Jünger bitten ihn, hereinzukommen zum Abendessen. Da geht er mit ihnen hinein, er nimmt das Brot, er spricht ein Dankgebet und gibt es ihnen. Und in dem Moment heißt es, da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn, und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Die Geschichte der Emmausjünger hat zwei Ebenen. Die Emmausjünger, die erkennen nicht, dass Jesus mit ihnen unterwegs ist, bis er sich offenbart. Und die Emmausjünger erkennen auch nicht, dass Jesus mit dem alttestamentlichen Israel unterwegs war, bis Jesus es ihnen offenbart. Und erst von diesem Offenbarungsereignis her, wo Jesus ihnen das zeigt und erklärt, können die Jünger zurückblicken und erkennen, dass Jesus ja auch schon da war, als er noch unerkannt war, und sie verstehen den Weg, den sie zurückgelegt haben, in einem neuen Licht. Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Und es kommt dann zum Bekenntnis, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Ähnliche Bemerkungen finden wir im Johannesevangelium. Nachdem Jesus bei der Tempelreinigung sagt, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten und damit für große Verwirrung sorgt, und sie fragen, wie kann der ein so großes Gebäude in 3 Tagen aufrichten, da bemerkt Johannes, er aber redete vom Tempel seines Leibes. Als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Die Auferstehung Jesu ist nicht nur die Voraussetzung dafür, dass die Jünger dem Jesuswort glauben, sondern sie ist auch die Voraussetzung dafür, dass sie der Schrift glauben, weil sich ihnen erst jetzt das Christuszeugnis des Alten Testaments erschließt. Und dann wieder am letzten Tag des Laubhüttenfestes im Tempel ruft Jesus, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, wieder der Bezug zur Schrift, zum Alten Testament, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und Johannes kommentiert, das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Johannes sagt hier, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Und Jesus sagt den Emmausjüngern in der Geschichte von vorher, dass Christus in seine Herrlichkeit eingehen musste. Alles hängt offenbar an der Verherrlichung von Jesus Christus. Was hat es mit der Herrlichkeit Christi auf sich? Das führt mich zum zweiten Punkt, die Herrlichkeit Christi. Für die Apostel hängt also alles daran, dass sie die Herrlichkeit Christi gesehen haben. Als die Apostel nach der Himmelfahrt Jesu einen Ersatz suchen für den Verräter Judas, gibt es für die Nachwahl nur ein einziges Kriterium. So muss nun einer von diesen Männern, die bei uns gewesen sind, die ganze Zeit über, als der Herr Jesus unter uns ein- und ausgegangen ist, von der Taufe des Johannes an bis zu dem Tag, an dem er von uns genommen wurde, mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Apostel werden hier definiert als Zeugen seiner Auferstehung. Und um apostolischer Zeuge seiner Auferstehung zu sein, reicht es nicht, dass man nur dem Auferstandenen begegnet ist, sondern man muss mit ihm unterwegs gewesen sein von seiner Taufe bis zu seiner Himmelfahrt. Die Taufe und die Himmelfahrt sind die beiden Ereignisse, die die öffentliche Wirksamkeit Jesu rahmen, und an beiden zeigt sich eben etwas von der Herrlichkeit von Jesus. Der Himmel öffnet sich nämlich bei der Taufe, der himmlische Vater bestätigt seinen geliebten Sohn und der Heilige Geist kommt auf ihn und macht ihn zum Gesalbten, zum Messias. Und dann wieder bei der Himmelfahrt öffnet sich der Himmel und die Wolke der Herrlichkeit Gottes nimmt den Auferstandenen in die Herrlichkeit Gottes auf, wo er zu Rechten des Vaters zum König über Himmel und Erde eingesetzt wird. Apostel sind Zeugen der Auferstehung und damit Zeugen der Herrlichkeit Christi. Wir sahen seine Herrlichkeit, schreibt Johannes ganz zu Beginn des Evangeliums und Petrus schreibt im 2. Petrusbrief, denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Und der Hebräerbrief eröffnet furios mit dem Sohn Gottes, der in der Himmelfahrt eingesetzt ist zum Erben über alles, durch den auch die Welt gemacht ist. Und er fährt dann weiter. Er, Christus, ist der Abglanz seiner, des Vaters Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zu Rechten der Majestät in der Höhe. Die Herrlichkeit von Jesus Christus ist also der Schlüssel dazu, wie die Apostel plötzlich sehen konnten, dass die ganze Schrift, und das ist ja für die Apostel das Alte Testament, von Christus zeugt. Gehen wir nun also ins Alte Testament. Was ist denn eigentlich Herrlichkeit? Das ist mein dritter Punkt, die Herrlichkeit im Alten Testament. Wenn ich in einem Satz sagen müsste, was die Herrlichkeit Gottes ist, dann würde ich sagen, sie ist die Sichtbarwerdung der Königsherrschaft Gottes. Das erste Mal, wo in der Bibel explizit von der Herrlichkeit Gottes die Rede ist, das ist in 2. Mose 14, 4, wo Gott über den Pharao Folgendes sagt: «Und ich will sein Herz verstocken, dass er ihnen nachjage, und will meine Herrlichkeit erweisen an dem Pharao und an aller seiner Macht, und die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin.» Die Herrlichkeit Gottes erweist ihn als den Herrn, als den, der den Pharao in all seiner Macht zu Fall bringt, weil eben auch die großen Könige der Welt vor der Königsherrschaft Gottes zu Staub zerfallen. Die Herrlichkeit Gottes ist also eine königliche Herrlichkeit. Es ist die Herrlichkeit Gottes, die dann in dieser Geschichte als Wolken- und Feuersäule zwischen Israel und Ägypten tritt und die Israel trockenen Fußes durch das Schilfmeer an den Gottesberg bringt, wo sich die Herrlichkeit Gottes dann auf dem Berg Sinai offenbart. Das ganze Sinai-Ereignis zielt darauf ab, dass Gott seine Herrlichkeit mitten in seinem Volk wohnen lassen will. Und für diese einwohnende Herrlichkeit hat das rabbinische Judentum den Begriff der Schechina geprägt. Dieses Wort Schechina, das kommt zwar selber im Alten Testament gar nicht vor, aber die darin enthaltene Wurzel Schachen, das heißt Wohnen oder Zelten, und auch das davon abgeleitete Mishkan, die Wohnung, ist im Alten Testament häufig anzutreffen, besonders im Zusammenhang mit dem Sinai-Ereignis und dann mit der Stiftshütte, dem Zelt der Begegnung der Wohnung Gottes. Wir lesen in 2. Mose 24: «Als nun Mose auf den Berg kam, bedeckte die Wolke den Berg, und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich nieder auf dem Berg Sinai, und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage, und am 7. Tag erging der Ruf des Herrn an Mose aus der Wolke, und die Herrlichkeit des Herrn war anzusehen wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges vor den Israeliten. Und Mose ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Berg und blieb auf dem Berg 40 Tage und 40 Nächte.» Im folgenden Kapitel zeigt Gott Mose dann das himmlische Heiligtum als Vorbild für die Stiftshütte, nach welchem Mose die Stiftshütte anfertigen soll. Schon im Frühjudentum, das bedeutet im Judentum vor Christus, also in der Zeit, als es das Christentum so noch nicht gibt, ist durchgehend die Auslegung bezeugt, dass die Stiftshütte und auch der spätere Tempel als Mikrokosmos die Schöpfung abbilden. Ich kann das in diesem Vortrag nicht vertiefen, nur darauf hinweisen, dass Gott offenbar das himmlische Vorbild der Stiftshütte, das er Mose zeigen möchte, 6 Tage lang vorbereitet, bevor er am 7. Tag Mose hineinruft und ihm alles zeigt. Dann übergibt er sein Werk den Menschen. Der jüdische Bibelausleger Benno Jakob schreibt dazu: «Für einen Zeitraum von 6 Tagen und einem darauffolgenden ausgezeichneten 7. Tag gibt es keine andere Analogie als die 6 Werktage mit dem Sabbat. Die 6 Tage sind die Zeit, innerhalb deren Gott im dunklen Gewölke verborgen das Urbild des Heiligtums schafft, um am 7. Mose hineinzurufen und ihm das vollendete Werk zu zeigen und zu erklären. Dies ist eine der mehrfachen Parallelen zwischen der sechstägigen Weltschöpfung und dem Heiligtum. Und diese Abfolge wiederholt sich dann auch nach dem Bau der Stiftshütte. In Anklang an Gottes Vollendung der Schöpfung lesen wir in 2. Mose 40. Also vollendete Mose das ganze Werk. Und sofort heißt es, da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in die Stiftshütte hineingehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Dieser Zustand, in dem die Herrlichkeit Gottes auf der Stiftshütte wohnt und sie so für den Menschen, sogar für Mose und Aaron, unzugänglich macht, die dauert wiederum 7 Tage. Und in 3. Mose 9 erst lesen wir dann, und am 8. Tage rief Mose Aaron und seine Söhne. Und Mose weiht dann Aaron und seine Söhne zu Priestern, und das Kapitel schließt damit ab, dass dann Mose und Aaron am 8. Tag in die Stiftshütte hineingehen dürfen. Gott übergibt sein Werk den Priestern. Dieselbe Abfolge findet sich auch beim Salomonischen Tempel und auch bei Hesekiel in seiner Vision des Endzeittempels. Nach der Rückkehr der Herrlichkeit Gottes in den Tempel braucht es 7 Tage, bevor die Priester ihren Dienst aufnehmen können. Und schon bei der Schöpfung übergibt Gott sein Werk den Menschen nach 7 Tagen. Wenn es in 1. Mose 2,15 heißt, dass Gott Adam nahm und ihn in den Garten Eden setzte, damit er ihn bebaue und bewahre, so ist dieses Wortpaar für bebauen und bewahren ein Paar, das sonst im Alten Testament immer wieder für den kultischen Dienst der Priester und Leviten im Heiligtum gebraucht wird. Adam ist ein Priester in der Gegenwart Gottes in diesem ersten Heiligtum Eden. Und so überrascht es auch nicht, wenn Psalm 104 die Schöpfung aus 1. Mose 1 als Erscheinung der Herrlichkeit Gottes zur Einwohnung in die Schöpfung besingt. Das Erscheinen Gottes in der Schöpfung hat eine Entsprechung in seinem Erscheinen auf dem Berg Sinai und in der Stiftshütte. Ich zitiere nur die ersten Verse aus diesem Psalm, der Schritt für Schritt der 7-Tage-Schöpfung folgt. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich. Du bist schön und prächtig geschmückt. Licht ist dein Kleid, das du anhast. Du breitest den Himmel aus wie einen Teppich. Du baust deine Gemächer über den Wassern. Du fährst auf den Wolken wie auf einem Wagen und kommst daher auf den Fittichen des Geistes oder des Windes. Achten wir auf die Abfolge. Es beginnt mit der Aussage, Licht ist dein Kleid, bevor dann die Schöpfungswerke aufgezählt werden. Damit wird deutlich, als Gott spricht, es werde Licht, hat er nicht einfach physikalisches Licht geschaffen, sondern er ist selber in seiner Lichtherrlichkeit in die Welt hineingekommen. Das Licht des ersten Tages ist die Lichtherrlichkeit Gottes. Erst am 4. Tag werden Sonne, Mond und Sterne geschaffen, und das zeigt, sogar die Sonne ist keine Lichtquelle, sie bringt kein Licht aus sich selber hervor. Die einzige Quelle des Lichtes ist Gott selber, der Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. Gottes Herrlichkeit ist also die Herrlichkeit, die als erstes Licht in der Finsternis aufstrahlt. Es ist die Schöpferherrlichkeit Gottes und es ist die königliche Herrlichkeit, die das Volk Israel dem Herrschaftsanspruch des Pharao entreißt und aus der Sklaverei befreit. Es ist die Herrlichkeit Gottes, die Israel Tora, Weisung gibt und die mitten in Israel im Allerheiligsten über der Lade des Bundes mit den 10 Geboten thront. Machen wir jetzt einen Sprung. Wir hatten es schon vom Hesekiel-Buch und gehen jetzt nochmals ins Hesekiel-Buch. Dieses Hesekiel-Buch ist gegliedert durch drei Visionen von der Herrlichkeit Gottes. Die erste Vision beginnt damit, dass sich der Himmel öffnet. Und wenn sich der Himmel öffnet, das ist wie ein Vorhang, der aufgeht, dann wird der Blick auf das, was dahinter liegt, frei, auf den himmlischen Thronsaal Gottes, denn der Vorhang, der das Allerheiligste verbirgt im Tempel, das ist ein Abbild des Himmels. Darum kann später der Schreiber des Hebräerbriefs schreiben, Jesus sei der hohe Priester, der die Himmel durchschritten hat. Er ist in das himmlische Allerheiligste eingetreten und Hesekiel sieht nun also in seiner Vision den geöffneten Himmel und hat eine Schau, in der er einen Thron sieht, den er ausführlich beschreibt. Ich zitiere nur die Schlussverse dieser Vision. Und über der Feste, die über ihrem Haupt war, die Rede ist von vier Gestalten, die um den Thron stehen, sah es aus wie ein Saphir, einem Thron gleich, und auf dem Thron saß einer, der aussah wie ein Mensch. Und ich sah, es war wie blinkendes Kupfer aufwärts von dem, was aussah wie seine Hüften, und abwärts von dem, was wie seine Hüften aussah, erblickte ich etwas wie Feuer und Glanz ringsumher, wie der Regenbogen steht in den Wolken, wenn es geregnet hat. So glänzte es ringsumher, so war die Herrlichkeit des Herrn anzusehen. In der zweiten Tempelvision sieht Hesekiel dann, wie die Herrlichkeit Gottes, die bei Hesekiel, wie schon bei der Wüstenwanderung, öfters auch als Wolke beschrieben wird, den Tempel verlässt. Und die Herrlichkeit des Herrn erhob sich aus der Stadt und stellte sich auf den Berg, der im Osten vor der Stadt liegt. Die Herrlichkeit verlässt den Tempel in Richtung Ölberg und dann verschwindet sie ganz. Es ist das Zeichen, dass das Gericht Gottes über Jerusalem kommen wird und dass der Tempel zerstört werden wird durch die Babylonier. In der dritten Vision sieht Hesekiel dann in der Zukunft einen endzeitlichen Tempel, in den diese Herrlichkeit Gottes wieder zurückkehrt. Als die Herrlichkeit Gottes wieder den Thron besteigt, beginnt vom Tempel aus ein Strom von Lebenswasser zu fließen. Als aber nach dem babylonischen Exil der Tempel wieder aufgebaut wird, kehrt die Herrlichkeit Gottes nicht zurück. Esra 3 beschreibt, wie bei der Fundamentlegung des zweiten Tempels viele, die den ersten Tempel noch gesehen hatten, weinten. Und Haggai, der zu dieser Zeit als Prophet wirkte, fragt, wer ist unter euch noch übrig, der dies Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es nun? Sieht es nicht wie nichts aus? Und dann verheißt Gott durch Haggai ein neues Haus, dessen Herrlichkeit größer sein wird als die des ersten Tempels. Der Prophet Zacharia, der auch noch gleichzeitig wirkt, kündigt an, der Herr wird König sein über alle Lande. Und er sagt auch, wie das geschehen wird. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Was hat der Geist damit zu tun? Das führt mich zu meinem vierten Punkt. Geist und Herrlichkeit. Kehren wir nochmals zu Psalm 104 zurück. Dort heißt es, lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich. Du bist schön und prächtig geschmückt. Licht ist dein Kleid, das du anhast. Du breitest den Himmel aus wie einen Teppich, du baust deine Gemächer über den Wassern, du fährst auf den Wolken wie auf einem Wagen und kommst daher auf den Fittichen des Geistes. Als Gott sagt, es werde Licht, kommt er nach den Worten dieses Psalms selber gekleidet in Lichtherrlichkeit in diese Welt hinein. Der Geist, der über den Wassern schwebt, trägt den göttlichen Thron. Es ist ein Thronwagen, ein beweglicher Thron. Auf dem kommt Gott in die Schöpfung, und zwar um über den Wassern Eden als sein Heiligtum zu gründen, wo seine Herrlichkeit unter den Menschen wohnen soll. Weil der Geist, genau wie auch bei Hesekiel, der Träger und der Lenker des göttlichen Thronwagens ist, auf dem die Herrlichkeit Gottes thront, darum sind Gottes Geist und seine Herrlichkeit nicht voneinander zu trennen. Der Geist bringt immer die Herrlichkeit Gottes mit sich. Auch die Errettung Israels aus der Knechtschaft Ägyptens wird in Motiven der Schöpfung geschildert. Gott selber zieht vom Sinai her gegen Ägypten und hält in den 10 Plagen Gericht über Ägyptens Götterwelt, die durch den Pharao repräsentiert wird. Und es kommt am Schilfmeer zum Endkampf. Wir lesen ab 2. Mose 14, 19. Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, und stellte sich hinter Israel. Und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat hinter sie und kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und dort bei den Ägyptern war die Wolke finster, und hier erleuchtete sie die Nacht, also Finsternis und Licht. Und so kamen sich die Heere die ganze Nacht nicht näher. Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr zurückweisen durch einen starken Geistwind von Osten her die ganze Nacht und machte das Meer trocken und die Wasser teilten sich. Gott scheidet als Weltenrichter Finsternis und Licht, und er sendet vom Gottesberg in Osten her seinen Geistwind, um auch Wasser und Land zu trennen, wie bei der Schöpfung. Und er ruft Israel in sein Licht und durch die Wasser hindurch trockenen Fußes an den Gottesberg, während der Ägypten in Finsternis und in Wasser Gewalten zum Tode verurteilt. Gott ruft Israel ins Licht und ans Land, um seine Wohnung in ihrer Mitte aufzurichten. Mit der Wolken- und Feuersäule, die Israel auf der Wüstenwanderung begleitet und die dann als Herrlichkeitswolke im Allerheiligsten auf der Bundeslade thront, wann immer Israel sein Lager aufschlägt, ist auch der Geist Gottes in seinem Volk gegenwärtig. Es ist durch den Geist, der ein richterlicher Geist ist, dass Mose befähigt ist, die Tora Gottes zu empfangen, zu lehren und auch im Volk Recht zu sprechen. Da, wo Mose Beistand durch 70 Älteste braucht, empfangen auch diese Anteil am Geist Gottes. Durch Handauflegung gibt Mose den Geist später an Josua weiter, und auch die Richter werden durch den Geist Gottes erweckt. Gottes Geist ist der Geist der richterlichen Herrlichkeit Gottes. Und wo der Geist Gottes ist, da ist der Thron Gottes, der sein Richterstuhl ist, anwesend und unterscheidet und unterweist zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Finsternis, zwischen Leben und Tod. Dieser Zusammenhang, dass mit der Herrlichkeit Gottes auch der Geist Gottes das Volk begleitet, der findet sich später auch im Bußgebet Israels in Nehemia 9. Die Wolkensäule wich nicht von ihnen am Tage, um sie auf dem Wege zu führen, noch die Feuersäule in der Nacht, um ihnen auf dem Wege zu leuchten, den sie zogen. Und du gabst ihnen deinen guten Geist, um sie zu unterweisen, und dein Manna versorgtest du nicht ihrem Munde und gabst ihnen Wasser, als sie dürstete. Der Zusammenhang der Herrlichkeit Gottes mit dem Geist Gottes ist an verschiedenen Stellen im Alten Testament so deutlich zu finden, dass einige Alttestamentler die Auffassung vertreten, die Herrlichkeitswolke sei letztlich eine Erscheinungsform des Geistes Gottes, während andere zumindest darauf hingewiesen haben, dass die Gabe des Geistes in einzelne Menschen hinein analog zur Gabe der Herrlichkeit Gottes ins Heiligtum erfolge, so dass geistbegabte Menschen, Menschen, die den Geist empfangen, kleine Tempel, kleine Heiligtümer sind, weil die Herrlichkeit Gottes durch den Geist in ihnen wohnt. Von hier aus möchte ich ins Neue Testament zurückkehren, und zwar zu Paulus, der den Korinthern schreibt: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? So wie die Herrlichkeit Gottes also im Alten Testament im Tempel wohnt, im Allerheiligsten, so wohnt der Geist in unseren Herzen und macht uns zu Gottes Tempel. Durch den Geist ist die Schechina, diese einwohnende Herrlichkeit Gottes, in uns gegenwärtig. Und das Entscheidende dabei ist, das Alte Testament in seinem großen heilsgeschichtlichen Bogen erzählt davon, wie die Herrlichkeit Gottes inmitten Israels gewohnt hat, wie sie Israel aber verlassen hat und wie sie beim neuen Tempel nicht zurückgekehrt ist. Das Neue Testament aber spricht von dieser Rückkehr der Herrlichkeit Gottes, und zwar in Christus, in seiner Fleischwerdung. Da, wo Christus verherrlicht wird, da wird den Aposteln klar, dass in Jesus Christus die gleiche Herrlichkeit, die schon im Alten Testament da ist, jetzt zurückgekehrt ist. Und durch den Geist Jesu nimmt sie auch Wohnung in der Ekklesia, in der Gemeinde Gottes. Die Herrlichkeit Christi war also schon im Alten Testament gegenwärtig. Es führt mich zum fünften Punkt: die Christusgegenwart auf der Wüstenwanderung. Am deutlichsten spricht Paulus über die Christusgegenwart im Alten Testament in 1. Korinther 10. Er schreibt: Ich will euch aber, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen sind und alle durchs Meer gegangen sind und alle sind auf Mose getauft worden durch die Wolke und durch das Meer und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Ohne auf die Details der Auslegung einzugehen, möchte ich doch darauf hinweisen, dass Paulus in diesen vier Versen zweimal die Wolke erwähnt und dreimal das Adjektiv geistlich braucht. Er sagt, die Speise war geistlich, der Trank war geistlich und der Fels war auch geistlich. Und von diesem geistlichen Felsen, aus dem das Volk Israel einen geistlichen Trank empfing, sagt Paulus, dieser Fels war Christus. Das Adjektiv geistlich, griechisch pneumatikos, bedeutet nicht aus Geist bestehend. Der Fels war also nicht irgendwie fluoreszierend oder durchsichtig, sondern es war ein richtiger, ein harter, ein fester Fels. Geistlich bedeutet, dass der Geist dadurch wirkt oder vermittelt wird. Ich vergleiche dies gerne mit einem Benzinmotor, der ja auch nicht aus Benzin besteht, sondern der durch Benzin angetrieben wird. Manna und Wasser waren geistlich, weil sie geistgewirkte Gaben Gottes waren, und der Fels war geistlich, weil Gottes Geist durch diesen Felsen dem Volk Gottes in der Wüste Wasser zu trinken gab. Und wenn jetzt Paulus schreibt, dass dieser geistliche Fels Christus war, dann versteht er die Christusgegenwart geistlich, pneumatisch. Christus ist nicht so Stein geworden, wie er später Mensch geworden ist, sondern er ist durch den Heiligen Geist, den Paulus im Römerbrief auch als den Geist Christi bezeichnen kann, gegenwärtig im Felsen am Werk. Dass die Christusgegenwart durch den Geist vermittelt wird, das begegnet bei Paulus immer wieder. In Römer 8 ist die Rede vom Wohnen des Geistes und dem Wohnen Christi in den Gläubigen austauschbar. Der Geist Gottes ist der Geist Christi und als solcher ist er ein Geist der Sohnschaft, der zum Miterben Christi macht. Eine besondere Rolle spielt die geistvermittelte Gegenwart von Jesus im 2. Korintherbrief. Nach 2. Korinther 5, 6 bis 7 sind wir fern vom Herrn und wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Doch haben wir für diese Zeit des Wartens und des Glaubens den Geist zum Unterpfand bekommen. Und in diesem Geist ist Christus wieder selber gegenwärtig. Wenn Paulus aber im Neuen Testament Christus überall da gegenwärtig und am Werk sieht, wo der Geist wirkt, dann trifft das auch zu für sein Verständnis, für seine Auslegung des Alten Testaments. Es ist der Geist, der in Analogie zur Schöpfung und zur Sintflut die Wasser des Schilfmeeres zurückdrängt und Israel trockenen Fußes beschirmt und erleuchtet durch die Wolke der Herrlichkeit Gottes an den Gottesberg Sinai ziehen lässt. Und dass der Geist Gottes und die Herrlichkeit Gottes zusammen erscheinen, das macht Paulus auch, wenn er über Christus redet, deutlich. Wo der Geist ist, da ist der Tempel, sagt er. Der Geist, der verleiht die Herrlichkeit Gottes, die wird durch den Geist gegeben. Und die gleiche Verbindung findet sich nicht nur bei Paulus, sondern auch bei Johannes oder im 1. Petrusbrief, wenn Petrus die Seligkeit des Leidens mit Christus damit begründet, dass der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, auf euch ruht. Sechstens, die Bekehrung des Paulus. Alttestamentliche Gotteserscheinungen, man nennt die Theophanien, in denen sich der Himmel auftut und einen Blick auf die himmlische Herrlichkeit Gottes preisgibt, wie wir es eben bei der Schöpfung lesen oder auf dem Berg Sinai oder auch bei Hesekiel. Solche Gotteserscheinungen finden sich im Neuen Testament gehäuft, als es um Jesus geht. Angefangen schon bei der Geburt Jesu, als sich der Himmel über den Hirten in Bethlehem öffnet und der Glanz des Herrn sie umleuchtet. Bei der Taufe verbinden sich in dieser Szenerie, bei der sich der Himmel öffnet, Gott Vater vom himmlischen Thron aus spricht und den Geist auf das Taufwasser herabsendet, auf Jesus. All das verbindet sich und Geist und Herrlichkeit kommen dort auch zusammen. Es ist die Salbung Jesu zum Messias, zum Christus, so dass Jesus anschließend in Nazareth aus Jesaja 61 predigt: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Auch das Kreuzesgeschehen verbindet himmlische Ereignisse, die Rückkehr des Geistes in die Hände des Vaters und ein Tempelereignis, nämlich das Zerreißen des Vorhangs zum Allerheiligsten. Bei der Himmelfahrt schließlich wird Christus durch die Herrlichkeitswolke zur Rechten Gottes erhoben, wo er sich nach Daniel 7 und Psalm 110 zu Rechten des Vaters setzt, der Gesalbte wird zum König. Und von wo aus er dann der zurückbleibenden Gemeinde seinen Geist sendet. In Johannes 14 verbindet Jesus die Verheißung des Geistes der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, mit den Worten: Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Und nach Johannes 7 hatten die Jünger den Geist noch nicht empfangen, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Durch den Geist ist der verherrlichte Christus selber gegenwärtig. Das Bekehrungserlebnis von Paulus nun, das die Apostelgeschichte schildert, das ist beschrieben als eine solche Herrlichkeitstheophanie, als eine Erscheinung der Herrlichkeit Gottes, wie Paulus selber als ein im Alten Testament geschulter Jude es schon kannte. Die Lichtherrlichkeit Gottes, das Schöpfungslicht des ersten Schöpfungstages, heller als der Glanz der Sonne, schreibt Paulus, oder schreibt die Apostelgeschichte des Paulus, es sagt, die wirft ihn zu Boden und er Es erschallt die Stimme des wilden Richters von seinem himmlischen Thron aus. Und das Interessante ist jetzt, wenn man sich in Paulus versetzt, er hat jetzt also einen geöffneten Himmel, er sieht die Herrlichkeit Gottes heller als das Licht der Sonne und er ist irritiert und fragt, wer bist du? Also zuerst fragt die Stimme Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und Paulus fragt dann, Herr, wer bist du? Und die Stimme antwortet, ich bin Jesus, den du verfolgst. Paulus erscheint also die Schechina, die Herrlichkeit Gottes. Er tut einen Blick in den himmlischen Thronsaal, aber er erkennt, dass auf dem Thron Jesus Christus sitzt. Nicht nur der Geist, sondern auch Christus begegnet als Herrlichkeit Gottes und verleiht denen, die an ihn glauben, Herrlichkeit. So wie Paulus es den Kolossern schreibt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Weil Paulus also auf dem himmlischen Thron die Herrlichkeit Gottes als Herrlichkeit des erhöhten und verherrlichten Christus erkennt, darum wird er vom Verfolger zum Bekenner Christi. Die Verherrlichung Christi führt ihn dazu, dass er das Alte Testament nochmals von vorne zu studieren beginnt. Weil er Jesus als die Herrlichkeit Gottes gesehen hat, wird für ihn plötzlich offenbar, was zuvor verborgen war. Es ist wie in einem Film, der einen Twist hat, eine Wendung, die man erst ganz am Schluss des Films erkennt und erst von diesem Ereignis her den Film nochmal neu schauen kann und plötzlich merkt, überall sind Hinweise, aber man erkennt sie nur, wenn man das Ende kennt. So geht es Paulus mit dem Alten Testament. Indem Christus verherrlicht wird, wird etwas aufgedeckt, was zuvor verborgen war. Und wenn Johannes schreibt, das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, dann sagt er eben auch, diese Herrlichkeit, die Mose nicht schauen durfte, die hat sich nun uns in Christus offenbart. Christus selbst ist die durch den Geist Gottes vermittelte Herrlichkeit Gottes, schon im Alten Testament. Als Mose in die Herrlichkeitswolke eingetreten ist, ist er Christus begegnet. Denn Christus ist die Herrlichkeit Gottes. Als Jesaja vor dem Thron Gottes steht, ist ihm die Herrlichkeit Gottes als Christus begegnet. Diese Herrlichkeit hat Christus mit dem Christus-Hymnus im Philipperbrief gesprochen. Verlassen, als er Mensch wurde, ist nun aber wieder in sie zurückgekehrt. Wie könnte nun Paulus, der Zeuge einer solchen Herrlichkeitsoffenbarung, im alttestamentlichen Stil wird und dann fragt, Herr, wer bist du? Und die Antwort bekommt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Wie könnte er anders, als von nun an auch im Alten Testament Christus überall da zu sehen, wo die Herrlichkeit Gottes erscheint? Und so rechnet Paulus damit, dass alles Heil, das Israel auf der Wüstenwanderung empfängt, im Durchzug durch das Schilfmeer, in der Speise vom Himmel, das Brot vom Himmel, der Trank und so weiter, alles hängt an der geistvermittelten Gegenwart Gottes. Wo aber der Geist ist, da ist die Herrlichkeit und da ist Christus selber gegenwärtig und am Werk. Und so ist der Fels, aus dem Israel seinen Trank kriegt, als geistlicher Fels mit Christus zu identifizieren. Man könnte es ganz allgemein formulieren, weil das werde ich immer wieder gefragt, wo ist denn jetzt nun Christus und wo ist der Vater und so weiter, wie kann man das unterscheiden? Und die Pointe dabei ist eigentlich, die Gottesgegenwart im Alten Testament ist für Paulus aufgrund seines Bekehrungserlebnisses immer Christus Gegenwart. Das Alte Testament handelt also nicht nur da von Christus, wo es ihn als kommenden Messias in seiner Menschwerdung vorhersagt, prophezeit, sondern überall, wo Gott erscheint, wo er spricht, wo er handelt, wo er durch seinen Geist im Volk und unter den Propheten gegenwärtig ist. Als Jesus auf dem Berg der Verklärung zwischen Mose und Elia steht, trifft er zwei alte Bekannte. Der Vater offenbart sich immer im Sohn durch den Geist. Und das hat zur Folge, dass Paulus nicht nur sogenannte messianische Texte, sondern alle alttestamentlichen Texte direkt auf die neutestamentliche Gemeinde beziehen kann. Und ich will abschließen mit einem Beispiel, wo Paulus das tut. Das, was mit der ersten Generation des Auszugs aus Ägypten geschehen ist, dass sie nämlich trotz der Verbundenheit mit Christus durch die Taufe des Schilfmeers und durch das himmlische Brot und den geistlichen Trank aus dem Christusfelsen in der Wüste umgekommen sind, weil sie zu Götzen dienen wurden. Das kann den Christen in Korinth auch geschehen, wenn sie meinen, dass sie durch Taufe und Abendmahl einen Freipass zu Götzendienst und Hurerei hätten. In 1. Korinther 10 sagt Paulus explizit, dass das Gemeinsame der Korinther und der Israeliten während der Wüstenwanderung die geistliche Verbundenheit mit Christus ist. Und nun zu diesem Beispiel, das eben zeigt, dass das Alte Testament nicht nur eine ethische Vorbildsammlung für uns Christen ist und uns zeigt, wie einige Personen siegreich waren und einige scheiterten, sondern es ist Gemeinschaft der Heiligen in Jesus Christus und es spricht darum direkt auch zur heutigen Gemeinde. Bevor Mose stirbt, übergibt er den Priestern die Tora, die er aufgeschrieben hat, und er sagt dann Folgendes zum Volk. 5. Mose 30, 11 bis 14. Denn das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will für uns in den Himmel fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will für uns über das Meer fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun? Denn es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Mund und in deinem Herzen, dass du es tust. Mose bezieht sich in dieser Rede auf das Geschenk der Tora. Er selber stieg ja in den Himmel hinauf, in die Herrlichkeitswolke, um die 10 Gebote und die gesamte Tora zu empfangen. Die Steintafeln werden dann im Allerheiligsten in der Bundeslade verwahrt, um deutlich zu machen, dass in diesen 10 Worten die Herrlichkeit Gottes spricht und zu Wort kommt, dass es Weisung ist, die vom Thron Gottes ausgeht. Doch diese Worte, die direkt aus Gottes Herrlichkeit kommen, die sollen durch familiäre und priesterliche Unterweisung den Menschen direkt in den Mund und ins Herz gelegt werden. Das heißt, man lernt sie auswendig. Und Paulus zitiert jetzt diese Verse aus dem 5. Mosebuch folgendermaßen. Er schreibt in Römer 10, aber die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht so. Sprich nicht in deinem Herzen, wer will hinauf gen Himmel fahren, nämlich um Christus herabzuholen. Oder wer will hinab in die Tiefe fahren, nämlich um Christus von den Toten heraufzuholen. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Munde und in deinem Herzen. Dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Paulus kann diese Verse nur darum so auslegen, weil er überzeugt ist, dass Mose Christus selber begegnet ist, als er in die Herrlichkeitswolke eingetreten ist. Die Tora als Wort Christi, die muss nicht vom Himmel herabgeholt werden und auch nicht aus den Tiefen des Meeres heraufgeholt werden, sondern sie wird Israel geschenkt, damit sie im Mund und im Herzen gegenwärtig ist. Und so ist das Wort in Christus selber Fleisch geworden. Und wir müssen Christus nicht aus dem Himmel herabholen, auch nicht aus den Toten auferwecken, sondern er ist uns durch den Geist in die Herzen gegeben, damit unser Mund ihn bekennen kann. Diese geschichtliche Distanz zwischen Mose und Paulus, die ist überbrückt durch die Gegenwart Christi im alt- und neutestamentlichen Gottesvolk. Auch hier geht es Paulus nicht darum, dass er etwas Neues über Christus sagt, sondern die Gegenwart Christi in der Tora des Mose ist für Paulus der Grund, dass er das Abschiedswort von Mose an Israel direkt der Gemeinde in Rom verkündigen kann. Ich wünsche uns, dass wir in unseren Kirchen und Gemeinden wieder lernen, auf der Grundlage der Herrlichkeit Christi, die Gegenwart Christi auch im Alten Testament zu erkennen und so das Alte Testament kraftvoll und direkt zu verkündigen. Und wenn wir lernen wollen, wie das geht, dann müssen wir von den Aposteln lernen.